Am Felsensprung, Kapitel 4. Ein gutes Wort und eine Erquickung zur rechten Zeit. Die Herbsttage wurden immer rauer. Noch öfter mussten Jos und Feierli nach dem Wald hinaufsteigen und dürre Reiser sammeln. Aber die Arbeit wurde dem Feierli immer schwerer, und der Jos sagte jetzt gewöhnlich, sobald sie ans dichte Holz kamen, »Bleib du nur da im Sonnenschein und setz dich dort an den Baum, ich will schon genug Holz zusammenbringen.« Und das Feierli schaute ihn mit seinen sprechenden Augen dann so dankbar an, dass er für alle Mühe belohnt war und gern noch mehr getan hätte. Denn er konnte wohl sehen, wie matt es war, wenn es auch nicht klagte. Dann kam der Winter. Da war nun keine Rede davon, dass das Feierli auch nur ein einziges Mal den langen Weg zur Schule hinauf machen könnte. Es hatte nun vom Morgen bis zum Abend die Buben zu hüten, dass sie nicht aus der Stube huschten und hinunter zum Wasser liefen. Es hatte aber nicht mehr die Kraft, sie zu meistern, und konnte sie nur zurückhalten, indem es die Tür zuriegelte und den Schlüssel hoch oben an einen Nagel hing. Da es aber doch den ganzen Tag immerfort in einer oder der anderen Weise mit den Buben zu kämpfen hatte, war es am Abend so müde, dass es sich kaum mehr regen konnte. Aber dann kam immer noch die Zeit, auf die es sich den ganzen Tag gefreut hatte und die es seine Müdigkeit vergessen ließ. Dann kam der Jos nach Hause, und seine Anwesenheit wirkte so günstig auf die Kleinen, dass sie sich gleich ruhig hinter den Tisch setzten, die kleinen Finger ineinander hakten und versuchten, wer der Stärkere sei. Die Mutter kochte draußen das Abendessen, und so im Halbdunkel setzten sich dann Jos und Feierli in einen Winkel und fingen an, ihre Zukunftspläne zu besprechen, und über beide kam dabei eine solche Freude und Wonne, dass sie alles um sich her vergaßen. Manchmal kam der Jos ein wenig herabgestimmt nach Hause und meinte, es werde doch aus allem nichts. Es gebe auf der ganzen Welt keinen Weg, auf dem er zu seinem Ziel kommen könne. Aber dann wurde das Feierli doppelt eifrig und zuversichtlich. Es antwortete dann, der liebe Gott wisse gewiss einen, sie müssten nur noch ein wenig warten. Der Mutter Silvia sei es gerade so ergangen. Dann wurde der Jos wieder freudig und zuversichtlich. Wenn dann das Feierli seinen bösen Husten hatte und ganz elend davon wurde, dann wusste der Jos so prachtvoll zu schildern, wie es einmal sein werde, wenn das Feierli mit ihm im warmen Sonnenschein auf dem großen, stillen Wasser umherfahre, wo es ihm sicher ganz wohl werde und es nie mehr husten müsse, dass das Feierli wirklich meinte, es fühle das schon und darüber ganz vergessen konnte, wie schlecht es ihm eben noch gewesen war. Der Winter war lang, aber endlich kamen die kalten Tage doch zu einem Ende. Der warme Föhn brauste wieder hinter den Bergen hervor und wehte große Schneemassen in alle tiefen Schluchten und Wasser hinein. Der Wetterbach schwoll hoch an und rauschte wilder daher als sonst, und an den hohen Steinblöcken im Felsensprung spritzten die Wellen so hoch empor, dass alle Fensterscheiben am Flößerhäuschen davon benetzt wurden. Auf der schmalen Bank am Häuschen saß jetzt das Feierli im Frühlingssonnenschein und schaute still sinnend zu, wie die hohen Wasserwogen daherrollten. Nebenan, unter dem Fichtenbäumchen, zappelten und schrien die kleinen Buben vor Freude über die Spritzwellen, die sie übergossen, und dann vor Zorn, dass sie ihnen nicht entgegenlaufen und sich immer mehr bespritzen lassen konnten. Aber die Mutter hatte jetzt eingesehen, dass das Feierli viel zu schwach sei, die Buben zu hüten, und hatte darum festgesetzt, dass sie von frühmorgens bis zum Abend am Fichtenbäumchen festgebunden blieben, während das Feierli in der Sonne auf der Bank sitzen sollte, damit es wieder zu Kräften komme. Auch dem Feierli war der erfrischende Schaum des Bergwassers höchst willkommen, wenn er ihm im Aufspritzen Gesicht und Hände benetzte. Es trank die kalten Tropfen alle begierig ein, denn es litt jetzt immer an einem brennenden Durst. Viel Wasser nacheinander konnte es nicht trinken, es wurde zu elend davon und etwas anderes hatte es nicht. Die Milch mochte es auch nicht, die löschte ihm den Durst nicht. Es meinte, wenn nur die sauren Äpfel reif wären, die würden seinen Durst am besten löschen. Jos war auch schon zu allen Bauern am Schneerücken gelaufen und hatte nach sauren Äpfeln gefragt, aber es waren keine mehr zu bekommen, nicht einer. Dann tröstete der Jos das Feierli mit der Hoffnung, die Erdbeeren würden gewiss bald reifen, wenn die Sonne so warm scheine. Er sah auch alle Tage zu, ob sie blühten, und wollte die allerersten bringen, noch ganz unreif, wenn sie so recht sauer seien. Aber auch dieser feine, kalte Wasserstrudel erfrischte das Kind für einen Augenblick in seinem heißen Durst. So saß das Feierli am sonnigen Morgen wieder auf seiner Bank und schaute nachdenklich auf die brausenden Wellen hinab, die in wilden Sprüngen ineinander jagten und in die Tiefe stürzten. Es hörte nicht, dass die Mutter Silvia von oben herunterkam und sich zu ihm auf die Bank niedersetzte. »Feierli«, sagte sie ihm freundlich auf die Schulter klopfend, »was sinnst du, wenn du so aufmerksam auf das tosende Wasser hinunterschaust?« Das Kind fuhr bei der unerwarteten Bewegung leise zusammen, aber es schaute erfreut der Mutter Silvia in die Augen, denn es war immer froh, sie zu sehen. Es fühlte sich wie in einem sicheren Schutz in ihrer Nähe. »Ich habe an etwas gedacht, was ihr mir gesagt habt«, erwiderte das Feierli. »Wisst ihr noch, Mutter Silvia, wie ihr von dem dunklen Bach gesprochen habt, durch den man gehen muss, wenn man drüben auf der anderen Seite das sonnenhelle Wasser sehen will?« Die Mutter Silvia nickte bejahend. »Und was hast du dann gedacht?« »Ich habe gedacht, wenn die Wellen so wüten wie hier im Wetterbach und es ist dann noch dunkel, dann ist es zum Fürchten. Muss man sich sehr fürchten, Mutter Silvia, wenn man hinüber muss?« fragte das Kind und richtete erwartungsvoll seine großen, ernsthaften Augen auf die Alte. »Feierli«, sagte diese langsam, »ich will dir etwas sagen. Du weißt, dass unser Herr Jesus auf die Erde gekommen ist, um uns aus allem Elend zu helfen und dass er für uns alle gestorben ist. Also weiß er auch am besten, wie schwer es ist, durch den dunklen Bach zu kommen, und er will uns helfen. Weißt du, weiter unten, wo der Wetterbach noch breiter wird, dort liegt ein Fährschiff auf der anderen Seite, das ist an einem starken Seile festgemacht. Wenn es nun herüberkommt, wird es wohl von den wilden Wellen auf und nieder geworfen, aber es kann ihm nichts Böses begegnen, es kann nicht versinken, das starke Seil hält es über der Tiefe wie eine feste Hand. Wenn wir nun hinüberfahren müssen, dann können wir dem Fährmann drüben zurufen, »Komm, hol uns doch in deinem sicheren Schiffchen hinüber!« »Siehst du, Feierli, so geht es, wenn wir über den dunklen Bach in die stille Ewigkeit hinüberfahren sollen. Dann dürfen wir unseren Herrn Jesus anrufen und bitten, »O, komm doch, halt du mein Schifflein fest und führe mich hinüber!« Dann sind wir sicher und haben nichts zu befürchten.« Das Feierli war mit angehaltenem Atem den Worten der Mutter Silvia gefolgt. Jetzt atmete es tief auf und sagte, »Oh, das ist gut.« Da hörte man Stimmen und Tritte oben vom Felsenweg herunterkommen. Die Mutter Silvia stand auf. Sie sagte, »Es kommen Leute daher. Da können wir doch nicht mehr miteinander reden. Ein andermal will ich wiederkommen und sehen, wie es dir geht.« Dann drückte sie dem Feierli die Hand und ging. Es geschah dann und wann an schönen Frühlings- und Sommertagen, dass von der anderen Seite des Schneerückens aus dem großen Tal Leute herüberkamen, um den wilden Wetterbach beim Felsensprung anzusehen und weiter unten noch das Höllenloch zu besuchen. Das war eine Höhle, die tief in einen Felsen hineinführte und so dunkel war, dass man mit einem brennenden Wachskerzchen in der Hand darin herumgehen musste, wenn man sich nicht überall an den Felsenspitzen, die herunterstarrten, stoßen und verletzen wollte. Eine solche Gesellschaft musste es sein, die jetzt von oben herunterkam, mehrere Knaben und Mädchen und hinter ihnen eine Frau, die unterhielt sich mit dem Jos, den sie wohl auf dem Weg getroffen hatte. Die Knaben rannten sogleich alle dem Wasser zu und kletterten auf die hohen Steine darin. Die Mädchen liefen zu dem Fichtenbäumchen und schauten mit Staunen und Lachen die zwei kleinen, festgebundenen Buben, die jetzt ganz stumm mit weit aufgerissenen Augen dastanden und die ungewohnte Erscheinung anstarrten. Die Frau hatte den Jos ins Haus hineingeschickt und trat jetzt zum Feierli. Sie setzte sich zu ihm, schaute teilnehmend das blasse Gesichtchen an und fragte, ob ihm etwas fehle, ob es Schmerzen habe. Das Feierli antwortete, es tue ihm nichts weh, es sei nur so matt und nun säße es an der Sonne, dass ihm die Kraft wiederkomme. Jetzt kam der Jos heraus und berichtete, die Mutter erlaube, dass er der Gesellschaft den Weg zum Höllenloch zeige. Sie könnten aber nicht dem Wasser nachgehen, weil der Wetterbach jetzt zu sehr angeschwollen sei. Man müsse erst hoch ins Holz hinaufsteigen, und das sei sehr viel weiter. Sofort rief die Frau nun ihre Kinder zusammen. Jos musste einen großen Korb auf den Rücken nehmen, denn man hatte das Mittag- und Abendessen aufgepackt, und die Gesellschaft machte sich fröhlich wieder auf den Weg. Die Frau schaute sich aber noch einmal voller Teilnahme nach dem blassen Kinde um. Es musste recht ihre Gedanken erfüllen, denn als sie eben ins Holz eintraten, schaute sie noch einmal zurück und blieb eine kleine Weile stehen. Dann rief sie den Jos an ihre Seite und fing an, mit ihm von seiner Schwester zu reden. Sie fragte, ob das Kind schon lange unpässlich sei, was ihm fehle und ob es nie über Schmerzen klage. Da erzählte der Jos eingehend alles, was er wusste, dass das Feierli nach und nach so geworden sei, dass es beim Holzlesen im Herbst furchtbar gehustet habe, dass es aber über nichts klage als über den großen Durst. Auch erzählte er, wie er bei allen Bauern am Schneerücken nach sauren Äpfeln gefragt, aber keine bekommen habe, und dass er nun kaum erwarten könne, dass die Erdbeeren groß würden, damit er dem Feierli welche heimbringen könne. Die würden ihm dann schon den Durst ein wenig löschen, besonders die Unreifen. Unter diesen Erzählungen war die Gesellschaft unvermerkt beim Höllenloch angekommen. Der Jos wollte nun gleich umkehren und davonrennen, aber die Frau hielt ihn zurück. »Wart, Junge, wart«, sagte sie freundlich, »du hast etwas für dich verdient, hier.« Und er bekam ein schönes Silberstück in die Hand gedrückt. »Und dann sollst du dem kranken Schwesterchen noch etwas mitbringen. Ihr Kinder könnt euer Butterbrot ohne die Johannisbeeren essen. Das meint ihr doch auch.« Die Kinder stimmten alle dafür, dass das Feierli die Johannisbeeren bekomme, und die Mutter holte einen steinernen Topf aus dem Korbe und gab ihm dem erstaunten Jost. »Ist es gegen den Durst?« fragte er, ganz gespannt die gute Frau anblickend, und als sie es bejahte, wurde er vor Freude ganz rot. Jetzt rief er nur noch eilig, »Danke Gott tausendmal!« Dann lief er mit seinem Topf im Arm davon und hörte nicht einen Augenblick zu rennen auf, bis er wieder am Felsensprung angekommen war. Noch saß das Feierli auf der Bank, die Buben waren nicht mehr da. Es war Mittagszeit, gewiss hatte es wieder keinen Hunger, die anderen mussten drinnen beim Essen sitzen. »Gegen den Durst, Feierli, gegen den Durst!« rief ihm von Weitem schon der Jos zu und hob seinen Topf hoch in die Luft. Ganz verwundert schaute es ihm entgegen. Jetzt war er da, aber er stürzte erst noch ins Haus, er musste doch einen Löffel haben. Endlich konnte er den Topf aufmachen und herausholen, was dem Feierli wohltun sollte. Auf dem Löffel kam eine dunkelrote Masse zum Vorschein, die ganz durchsichtig in der Sonne funkelte. Das Feierli hatte so etwas noch nie gesehen. Wie weiches, rotes Eis war es anzuschauen. Mit Verlangen führte es jetzt den Löffel an den Mund und nippte wieder und wieder. Dann zog es längere Züge ein, und nicht eher legte es den Löffel weg, bis er ganz leer war. »Ist's gut, Feierli?« fragte hocherfreut der Jos, der wohl gesehen hatte, mit welchem Verlangen sich die trockenen Lippen an dem roten Saft erfrischten. »Oh, es ist das Beste, was ich bekommen habe, solange ich lebe. Das macht so kühl und wohl. Es hat mir fast ganz den Durst gelöscht.« Das Feierli hatte ganz rosige Wangen in diesem Augenblick, denn die kleinste Anstrengung brachte ein flüchtiges Rot auf sein Gesicht. »Das macht dich gewiss ganz gesund, Feierli«, frohlockte der Jos. »Nimm noch ein wenig, komm«, und er führte nochmals den Löffel in den Topf ein und brachte ihn ganz voll zurück. »Meinst du«, fragte das Kind zaghaft, »dass man so viel daraus nehmen darf?« »Es ist ja dein, Der ganze große Topf voll ist dein, Feierli, sagte Jos jubelnd. Komm, nimm den Löffel voll noch und dann noch einen. Jetzt ergriff das Feierli den Löffel wieder und schaute erst die schimmernd rote, durchsichtige Masse mit Wonne an. Dass es noch einmal sich daran erlaben durfte und nachher immer noch mehr haben sollte, bis der ganze Topf leer war, das konnte es gar nicht fassen. Eben wollte es wieder nippen, da hielt es den Löffel noch zurück. »Nein, versuch du es jetzt einmal, Jos, du musst auch etwas davon haben. Versuche, wie gut es ist.« Aber um keinen Preis der Welt hätte der Jos auch nur von der Größe eines Sandkörnleins davon genommen. »Nichts, nichts«, sagte er abwehrend, »das gibt dir nun gerade genug, bis die Erdbeeren kommen, und dann kommen die Pflaumen und nachher die sauren Äpfel. So sollst du jetzt gar keinen Durst mehr leiden, Feierli, das ganze Jahr lang.« Mit dem höchsten Genuss schaute er jetzt zu, wie das Feierli auch den zweiten Löffel voll gierig einschlürfte und sich dann ganz befriedigt an die Mauer lehnte. Nun deckte er sorgsam das Papier wieder auf den Topf und band ihn zu. »Du musst jetzt hineingehen zum Essen. Du bekommst gewiss alles kalt um meinetwegen«, sagte das Feierli sorglich. »Aber versprich mir noch etwas, Jos, gilt, heute Abend willst du aufpassen, dass du die Leute zurückkommen siehst und dann zu der Frau gehen und ihr sagen, ich lasse ihr viel, vielmals danken und sie habe mir das Allerbeste gegeben, das es nur gibt.« Der Jos versprach's und ging nun in die Stube, seine kalten Kartoffeln zu essen. Aber sie schmeckten ihm so gut wie noch nie, denn er sah immer das Feierli vor sich, wie verlangend es den kühlen Saft eingeschlürft hatte. Dazu lobte ihn die Mutter und sagte ihm so freundliche Worte wie selten. Er hatte ihr ein großes Silberstück übergeben und sie sagte, er sei gewiss recht ordentlich und anständig gewesen gegen die Frau, sonst hätte er nicht so viel bekommen. Jos konnte trotz allem Aufpassen am Abend die Gesellschaft nicht entdecken. Sie mussten ihren Weg oben durchs Holz gefunden haben und nicht mehr gegen den Felsensprung hinabgestiegen sein. Das tat dem Feierli so leid, dass es nicht darüber hinwegkommen konnte. Jeden Tag, wenn es sich an dem kühlenden Fruchtsaft erlabte, musste der Jos aufs Neue versprechen, dass er der Frau in seinem Namen tausendmal danken wolle, wenn er sie vielleicht einmal auf dem Schneerücken oder im Tal antreffe, wohin er manchmal einen Gang für den Vater zu tun hatte. Jos versprach immer fest und sicher, den Dank auszurichten. Aber er traf nie auf die Frau, konnte also Feierlis Auftrag nicht ausrichten, so gern er es auch getan hätte.